Schön, dass du wieder dabei bist. In der heutigen Episode spreche ich mit Nina Bremer. Nina und ich haben uns über LinkedIn kennengelernt und kamen dort in unserem persönlichen Austausch mal auf die Idee, dass sie hier im Podcast mein Gast sein könnte. Und tada, da ist sie heute. Nina und ich haben darüber gesprochen, wie sie arbeitet. Und was so das Besondere darin ist, was ihr wichtig ist. Nina ist nämlich Strategin für authentisches LinkedIn-Marketing und auch Gründerin von Nimba Media. Und sie begleitet erfahrene Unternehmerinnen dabei, sich als Expertin sichtbar zu machen mit einem Business, das auch mit dem Nervensystem im Einklang steht. Und ihre Arbeit baut auf tiefe Erfahrung in ganzheitlicher Gesundheit, Stressregulation, aber auch weiblicher Selbstführung auf. Und genau das macht ihren Blick auf Marketing so besonders. Der Blick ist nämlich klar, durchdacht und auch immer körperlich spürbar. Ja, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei unserem Gespräch. Liebe Nina, willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst und dass wir heute ein Gespräch miteinander führen können. Wir haben uns ja über LinkedIn kennengelernt und haben beide so den Schwerpunkt, Frauen zu begleiten in ihrer Selbstständigkeit. Und da kannst du ja gleich auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, was du da so machst. Ja. Das finde ich total spannend zu schauen, wo wir auch Schnittpunkte haben. Und was du so Frauen mitgeben kannst oder welche Beispiele dir da vielleicht auch später so einfallen. Und ja, willkommen.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, das freut mich. Ja, vielleicht fangen wir erstmal mit dir an. Wie bist du denn der Mensch geworden, der du heute bist? Was hat dich so geprägt?
Eine ganz, ganz große Frage. Ich habe einen etwas schlängeligen Weg eingeschlagen. Ich habe nach der Schule angefangen, Maschinenbau zu studieren, habe da auch meinen Bachelor drin gemacht im dualen Studium, aber dann relativ schnell erkannt, dass das nicht wirklich meine Richtung ist. Und muss auch rückblickend sagen, dass ich das wahnsinnig schwierig finde, irgendwie mit 18 oder weiß nicht, wie alt man war, als man die Entscheidung getroffen hat, vielleicht sogar 16, als ich mich bei der Conti auf das duale Studium beworben habe, wirklich schon zu wissen, was man machen möchte. Und habe da aber schnell gesehen, okay, ich mag diese Elemente, wo man eben Probleme lösen kann. Ich möchte aber gerne mehr mit Menschen im Kontakt sein und vielleicht auch so ein bisschen, was du gerade sagtest, mit Frauenbegleitung und so weiter. Es waren viel. Die Umgebung war viel Männer, die so über 50 waren. Und das war einfach nicht so richtig das, wo ich mich wohlgefühlt habe. Und habe dann entschlossen, dass ich einen Master machen möchte in Schweden in Entrepreneurship und Business Design. Und bin quasi von dort aus dann in diese Startup-Szene reingekommen. Habe auch mein eigenes Tech-Startup gegründet. Und da hat mein Körper dann irgendwann gesagt, das war jetzt alles ganz schön viel, du hast dich irgendwie jahrelang jetzt extrem gestresst und ich habe eigentlich gar keine Lust mehr, so weiterzuarbeiten, wie du das gerade machst. Und dann kamen so ein paar Faktoren zusammen. Auf der einen Seite kam Corona rein und es war wahnsinnig schwierig, neue Investoren, für das Startup zu finden. Und auf der anderen Seite hat mein Körper eben gesagt, hey, das, was du hier abziehst, das funktioniert einfach nicht mehr. Und ja, ich bin dann in so ein Burnout geschlittert und habe mich in dem Zusammenhang dann viel mit Gesundheit beschäftigt. Hatte ich vorher auch schon, das war schon ganz lange ein Feld, was mich interessiert hat. Und habe dann aber gerade in dieser Burnout-Phase festgestellt, dass viele von den Sachen, die als gesund uns einfach vorgegaukelt werden, sage ich mal, basieren wirklich nur auf Studien, die ausschließlich an Männern durchgeführt wurden. Und viele von den Sachen, die wir dort hören, sind gerade für gestresste Frauen tatsächlich genau der falsche Weg. Also ob wir da über das Fasten sprechen oder ob wir über Cold Plunging sprechen oder eben andere Sachen, die einfach so durch den Zeitgeist geistern. Das ist nicht das Richtige, was man machen sollte, wenn man eine Frau ist, die selbstständig ist, die versucht, ein Business aufzubauen, die wahnsinnig viel zu tun hat, die vielleicht noch eine Familie nebenbei managt oder eben einfach auf irgendeine Art und Weise viel Stress in ihrem Leben hat.
Kann ich mal kurz reinfragen, was ist Cold Plunging oder wie hieß
Cold
das?
Plunging, ja,
Ja.
das ist einfach nur das englische Wort dafür, dass man sich in ganz, ganz kaltes Wasser begibt. Du hast das
Oh,
vielleicht auf
okay.
Instagram mal gesehen, wo Gibt viele, die so wie so ein kleines Planschbecken haben und da ist dann Eis drin und ganz, ganz kaltes Wasser und dann soll man da morgens reinsteigen, damit man richtig aufgeweckt ist und dann mit Schwung in den Tag starten darf. Und an sich ist das auch eine nette Idee. Es hilft auf jeden Fall, dem Körper beizubringen, dass er halt kurzen Stress aushalten kann und sich dann wieder runterregulieren kann. Aber wenn halt dein Stressniveau sowieso schon sehr, sehr hoch ist und du dann morgens mit so einem extremen Stress startest, dann funktioniert das halt gar nicht gut. Aber man kann auch einfach eine kalte Dusche oder so nehmen. Das ist das gleiche Prinzip. Genau.
Und das würdest du deinen Kundinnen oder überhaupt Frauen, die gestresst sind, nicht empfehlen, ja?
Nicht unbedingt. Ich würde erstmal mich darum kümmern, dass wir den gesamten Stress ein bisschen runterfahren können. Das kann man auf ganz, ganz viele Art und Weise machen. Und es kommt auch immer ein bisschen drauf an, wo der Stress überhaupt herkommt. Aber die meisten Leute, die so momentan leben, sage ich mal, wahrscheinlich ist die Ernährung ein Punkt. Es ist sehr, sehr einfach geworden, sich ungesund zu ernähren. Und das wäre ein Punkt, wo ich auf jeden Fall starten würde. Die innere Einstellung gehört auch mal mit dazu. Vieles von dem Stress, den ich mir damals gemacht habe, der hat in meinem Kopf stattgefunden, weil ich dachte, dass ich perfekt funktionieren muss. Und rückblickend wäre das vielleicht gar nicht notwendig gewesen. Genau, und dann haben wir halt einfach auch sehr viele Umwelteinflüsse, also ob das die Pestizide sind, die auf unserem Essen drauf sind oder die Sachen, die wir uns als Creme ins Gesicht schmieren oder das Make-up, das wir benutzen. Sehr, sehr viele Einflüsse einfach, wo Toxide vorhanden sind. Und da würde ich jeder Frau erstmal empfehlen, da ein bisschen runterzufahren, einen Zustand zu finden, von dem man dann sagen kann, okay, jetzt möchte ich mehr Resilienz aufbauen. Und dann kann sowas wie eine kalte Dusche super sinnvoll sein. Aber nicht, wenn ich sowieso schon extrem gestresst bin und dann das auch noch oben drauf packe.
Ja, verstehe ich. Okay, ja, vielen Dank. Dann guck noch mal weiter. Du bist dann also in dem Burnout gewesen und hast dich dann um dich selber mal gekümmert.
Genau.
Und dann?
Und bin einfach durch Zufall, ich hatte dann irgendwann auch einen Hund und so auf Gassi-Runden oder so, einfach mal mit anderen Frauen auch ins Gespräch gekommen und auch in meinem Freundeskreis, in meinem Verwandtenkreis und habe halt festgestellt, oh, Burnout ist gar nicht sowas, was nur ganz wenigen passiert. Ich dachte, okay, ich bin jetzt die eine Unglückliche, die irgendwie Burnout hat, aber das scheint tatsächlich was zu sein, was viele durchmachen müssen. Und da kam so ein bisschen der Gedanke auf, okay, wie kann man das vielleicht mehr an die Frau bringen, wie kann man mehr über diese Themen sprechen, wie können wir einfach einen Körper, einen Geist aufbauen, der all diese stressigen Sachen, aber auch die schönen Sachen, die wir im Leben erreichen wollen, halten kann. Und so bin ich damals zu der Plattform LinkedIn gekommen und habe stark über dieses Thema geredet, habe stark über Gesundheit geredet, wie wir Resilienz aufbauen können, gerade wenn wir ein eigenes Unternehmen führen. Und habe dann schnell im Arbeiten mit verschiedenen Frauen festgestellt, dass all diese Informationen wahnsinnig wichtig sind und ich rede auch immer noch wahnsinnig gerne darüber, aber dass ein großer Stressfaktor für die Frauen tatsächlich die Kundengewinnung war. Viele von diesen Frauen hatten kleinere Unternehmen und hatten vielleicht über, ja, einfach, dass Leute sie weiterempfohlen haben, darüber ihre Kunden gewonnen. Manche hatten vielleicht eine Webseite, darüber sind ein paar Kunden gekommen, aber es war viel so, dass man nicht wirklich planen konnte. Kommt diesen Monat ein Kunde, kommt nächsten Monat ein Kunde, kommt erst in 3 Monaten wieder. Wie sieht das Ganze aus? Und wenn man dann auch noch nebenbei eine Familie hat, die man ernähren möchte und so weiter und so fort, dann kann das ein riesiger Stressfaktor sein, diese Ungewissheit, mit der man ständig lebt. Und ich glaube, gerade für uns Frauen ist das noch mal was anderes. Ich glaube, wir können sehr, sehr gut mit Unsicherheit umgehen. Wir können mit Stress, ich glaube tatsächlich besser umgehen als Männer häufig. Aber wenn das so ein Dauerzustand ist und wenn wir nie in den Zustand kommen, wo wir uns sicher fühlen, wo wir einfach mal durchatmen können, wo wir sagen können, okay, jetzt reflektiere ich mal, was da überhaupt passiert ist und wer ich überhaupt bin und wo ich überhaupt hin möchte. Wenn das so ein Dauerzustand ist, dann wird es sehr, sehr schwierig. Und da habe ich einfach erkannt, okay, Kundengewinnung ist halt so ein Riesenbaustein, der für ganz viele Frauen relevant ist und habe mich dann wieder zurück in meine, quasi zu meinen Wurzeln begeben, wo ich ja schon wusste, wie man Business aufbaut. Ich hatte auch im Vertrieb schon 2 Jahre gearbeitet zu dem Zeitpunkt und habe gesagt, okay, das ist mein neuer Schwerpunkt. Da möchte ich Frauen einfach unterstützen, damit dieses Fundament erstmal geschaffen ist. Um Finanzen müssen wir uns keine Sorgen machen, denn wir wissen, wir haben ein System. Wenn wir das reinstecken, kriegen wir am Ende des Monats die Anzahl von Kunden raus. Und mit dieser neu gefundenen Stabilität, was ist dann möglich? Wer können wir sein? Wer können wir werden?
Schön. Ja, ich glaube, das ist richtig viel wert. Ich arbeite ja mit einer ähnlichen Zielgruppe, auch mit Unternehmerinnen, die ständig funktionieren. Die sind so in diesem Burn-on, in dieser Phase. Ja, die geben immer alles jeden Tag für
Kunden, Kinder, ihre To-Dos, für alles, ja. Und irgendwann kommen die an den Punkt, wo sie dann zu mir kommen und sagen, ja, ich irgendwie kann ich nicht mehr, ja. Und dann sind da so viele Fragezeichen und die wollen wieder funktionieren, aber wir sehen gar nicht, dass es gar nicht nur um dieses Funktionieren geht, sondern um Lebensqualität und um die innere Arbeit, also dieses, warum funktionierst du denn dauernd? Ne? Warum kannst du nicht auch dein Leben genießen oder Zeit mit deinen Kindern haben, ohne ständig parallel dann noch E-Mails zu beantworten oder so? Und ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor mit der Kundengewinnung, also da auch Ruhe reinzubringen und auch diese innere Arbeit zu machen. So, wie will ich überhaupt leben? Ne? Also diese Fragen sich zu stellen, das sind oft Fragen, die ich stelle, die ihnen noch nie jemand gestellt hat und sie sich selber auch nicht. Und dann beginnt ein sehr spannender Prozess, ja, den du wahrscheinlich auch durchgemacht hast. Und ich glaube auch, dass der nie aufhört. Also man kann sich diese Frage ja immer wieder stellen. Ne? Ja.
Definitiv, aber auch gerade das, was du eben sagtest, das war so ein ganz großer Aha-Moment für mich irgendwann nach dem Burnout, wo ich mich so ein bisschen zurückgerappelt hatte zu einer Stufe, wo ich eben wieder einigermaßen funktionieren konnte, immer noch nicht so, wie ich wollte. Und mit dem bisschen Energie und Fokus, dass ich wieder zurückgewonnen hatte, das habe ich wieder direkt in Arbeit gesteckt. Das habe ich wieder direkt in Freunde, die Hilfe brauchten oder Familie, die Unterstützung brauchte. Aber da war kein Prozentsatz, der irgendwie zu mir ging, sondern ich bin dann halt wieder nach einem halben Tag total erschöpft irgendwie ins Bett gefallen und habe mir gedacht, oh, wie kann ich denn morgen ein bisschen besser funktionieren? Anstatt sich wirklich die Frage zu stellen, was ist die Lebensqualität, die ich haben möchte? Wo möchte ich meine Energie reinstecken? Und auch der Gedanke, und das sehe ich auch in vielen Leuten, die ich coache, dieser Gedanke, dass Leben auch Spaß machen darf und dass, wenn ich Elemente einbaue, die mir Spaß machen, dass ich darüber auch Energie zurückgewinnen darf. Mhm. Das war so ein ganz großer Aha-Moment und das sehe ich auch in vielen Leuten, mit denen ich arbeite.
Schön. Ja, ich habe ja mein Berufsleben gestartet, auch so in so einem dualen Studium. Und da hat mein Chef damals am ersten Tag gesagt, Frau Ulasia, mit Spaß hat das hier nichts zu tun. Na, und damit bin ich dann auf meine berufliche Reise gegangen und hatte das immer im Kopf, dieses Wort Spaß darf hier nirgendwo auftauchen. Und irgendwann habe ich gemerkt, das ist fast völliger Quatsch. Ja? Ja. Also ich meine, das gibt mir ja Energie, wenn es mir Spaß macht. Und dann habe ich vielleicht sogar das Glück, dass es was Sinnvolles auch noch ist. Ja? Und was mir auch auffällt, und vielleicht ist das auch so ähnlich, wie du das beschreibst, Frauen, mit denen ich arbeite, die sind ganz viel im Außen. Die kümmern sich um Freunde, um Kollegen, um Projekte, um Kinder, um alles, ja, Partnerschaft. Die sind ständig im Außen und funktionieren und sind nicht bei sich. Die gucken gar nicht auf sich und haben das nie gelernt, ne?
Das finde ich halt spannend, den letzten Teil, den du sagst, haben das nie gelernt. Mhm. Weil ich glaube, wir erziehen Jungs anders, als wir Mädchen erziehen. Und ich glaube, dieses, dass du für die Gefühle anderer verantwortlich bist und frag doch mal, was die noch trinken möchten oder frag doch mal, ob die noch ein Sitzkissen brauchen oder diese kleinen Sachen, wo wir ständig schon als ganz, ganz kleine Mädchen trainiert werden. Du bist nur sicher, wenn es allen um dir herum gut geht. Und was für eine wahnsinnige Aufgabe das für jemanden ist, der vielleicht gerade 4 Jahre, 7 Jahre alt, 12 Jahre alt ist, wo wir einfach sagen, okay, du musst dich aber ständig um das Wohlbefinden von allen kümmern. Und dass wir dann irgendwann 30, 40, 50, 60 oder 70 sind und gar keinen Zugang mehr zu uns selbst haben, ist irgendwie eine logische Konsequenz, aber halt eine, die ganz, ganz schade ist.
Ja, genau. Das hat oftmals Themen, die weit in der Kindheit liegen. Tatsächlich diese Konditionierung oder Sozialisierung, Erziehung und so weiter. Also das sehe ich auch, dass wenn wir da hingucken, dann macht es manchmal so, aha, ja, so, ah, okay, stimmt, als Kind, da sollte ich immer funktionieren, dann habe ich Aufmerksamkeit bekommen oder Liebe oder so, ja, das hört sich manchmal so einfach an, diesen Zusammenhang zu erkennen, aber das ist überhaupt nicht einfach, da wirklich hinzuschauen und das zu sehen, ah ja, so waren meine Eltern und so war die Konstellation in unserer Familie oder vielleicht war irgendwer krank oder ist gestorben und dann musste ich meine Bedürfnisse hinten anstellen und ich musste immer lieb sein und so. Und dann entstehen da so Muster, die später echt ziemlich gesundheitsschädlich sein können, ja.
Ja, und wir sehen es ja auch gerade mit den chronischen Erkrankungen, dass die Frau der Erkrankten viel, viel höher ist, die weiblichen Erkrankten sind viel, viel höher, als eben in männlichen Patienten auftritt. Und ich denke, das rührt irgendwo auch daher, weil unser Nervensystem eben völlig überlastet ist mit diesem ständigen für andere Dasein, ständigen außerhalb von uns arbeiten. Und was du sagst, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man wirklich nochmal zurückschaut und sagt, okay, wo kann das denn herkommen? Wo habe ich das vielleicht auch gelernt? Und dann aber auch einen Schritt weiter zu gehen. Denn ich finde, viele Leute, die über diese Themen reden, da hört es dann auf. Okay, ich habe jetzt verstanden, das Muster habe ich. Ich habe auch verstanden, wo es herkommt. Aber damit ist es meiner Meinung nach noch nicht gelöst. Es fällt einem vielleicht schneller auf und man kann dann einlenken. Aber ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass man auch noch mal selber für sich das Elternteil wird. Dass man den inneren Dialog dazu nutzt und zu sagen, okay, was hätte ich denn vielleicht von meiner Mama oder von meinem Papa hören müssen, damit ich mich hier sicher fühle, damit ich mich jetzt auf mich konzentrieren darf. Und dass man da als erwachsene Frau einfach vielleicht sich selber ein bisschen bemuttert und in diese Rolle tritt und sagt, okay, was brauche ich denn gerade? Und ich finde, gerade diese Frage ist wahnsinnig gut, um in den Tag zu starten. Ich mache das gerne, wenn ich morgens meinen Tee trinke und frage mich, was brauche ich denn heute? Denn wahrscheinlich werde ich die einzige Person sein, die mir diese Frage stellt. Und ich bin auch die Einzige, die dafür verantwortlich ist, dass das passiert. Und wenn wir einfach damit starten, dann haben wir schon mal eine gute Grundlage, um dann irgendwie auch in diesem Modus drin zu bleiben.
Na schön, ja. Ich mache das ja, ich habe auch einen Hund. Ich mache das auch gerne, dass ich rausgehe mit dem Hund und da einfach so diese, also ohne Handy, ohne alles, ja, einfach so rausgehen und dann diese Kleinigkeiten wahrnehmen und da auch nochmal zu schauen, okay, was ist denn heute für ein Tag und was wartet da auf mich und was möchte ich auch bewirken oder was habe ich so in der Hand und wie soll es mir gehen, ja, und wie geht's mir jetzt? Also so, das ist total viel wert, da einfach mal so, ja, so offen reinzugehen in den Tag. Und ich beende den Tag auch, indem ich das aufschreibe, so was war heute gut, also so ein paar Punkte, die mir so einfallen und was lerne ich daraus? Das ist mir auch immer ganz wichtig, was leite ich so ab aus bestimmten Dingen, die vielleicht auch nicht so gut gelaufen sind. Und wofür bin ich dankbar? Das geht wirklich in ein paar Minuten, aber es hat so einen Effekt für mich, dass ich da mich schon drauf freue, ah ja, ich schreibe das heute wieder auf. Ja.
Ganz, ganz wichtig, weil du dein Gehirn ja auch programmierst. Es sucht dann nach diesen Momenten, die schön sind und für die wir dankbar sein können. Und von der Evolutionsschiene her macht es super viel Sinn, dass unser Gehirn eher das registriert, wovor wir Angst haben müssen. Denn wenn irgendwie ein Tiger unterwegs ist, dann ist es gut, dass ich den schnell sehe und dann gucke, was ich damit anfange mit dieser Information. Das Gleiche gilt für eine Schlange oder was auch immer. Aber wenn wir das dann auf unsere E-Mails übertragen und auf den Schmutz, den die Kinder gerade in die Wohnung getragen haben und weiß ich nicht, die Präsentation, die ein bisschen schief gelaufen ist, dann können wir da schnell auch in dieses sehr Negative abdriften. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr schöne Sache, die du da am Ende des Tages machst.
Dabei fällt mir ein, ich habe mal so ein Training gegeben oder ein Seminar für Auszubildende. Und das sollte so ein Teambuilding sein, also in Präsenz. Und ich hatte eine Assistentin dabei, die mir ein bisschen geholfen hat. Dann haben wir draußen so ein Spinnennetz aufgebaut, also so eine Teambuilding-Methode. Und die war so ganz anders als ich. Also die hat mir von Herzen wirklich geholfen. Und die war super angestrengt, weil sie alles perfekt machen wollte. Und dann hat sie zu mir gesagt, ja, sollen wir noch mal rausgehen, noch mal gucken, dass dieses Spinnennetz da wirklich korrekt angebracht ist und dass das alles klappt, ja. Und wir hatten überhaupt keine Zeit mehr dafür. Und dann habe ich gesagt, du, das ist überhaupt nicht nötig. Es ist auch gut, wenn irgendwas nicht klappt, weil dann können wir uns anschauen, warum hat das jetzt nicht geklappt? Was hättet ihr gebraucht, damit es geklappt hätte? Oder was? Auf welche anderen Ideen seid ihr gekommen, weil es nicht geklappt hat, ja? Und da konnte sie sich ein bisschen entspannen, ich glaube nicht so richtig, aber ich finde es total wichtig, auch so eine Gelassenheit zu entwickeln. Ja, die fällt nicht einfach vom Himmel, aber ich glaube auch dadurch, diesen Blick auf dieses Positive zu lenken und dann zu schauen, ah, ich kann immer was lernen, jeden Tag, ne, aus den positiven Sachen und die aus den Sachen, die vielleicht nicht so geklappt haben. Ne?
Definitiv. Und auch eine ganz gute Sache, die man sich wirklich immer wieder vor Augen halten soll. Und ich glaube, es wird so ein bisschen raustrainiert in der Schule. Also ich glaube, als Kinder ist das für uns alle logisch. Man lernt ständig was. Kinder lernen zu laufen, dann lernen sie mit Sand Burgen zu bauen, dann, keine Ahnung, wie eine Wasserpistole funktioniert. Wir sind ständig am Lernen. Und auch wenn es beim ersten Mal nicht klappt, keiner fängt an zu laufen, es klappt beim ersten Mal. Und keiner sagt nach 30 Mal, oh, ich bin halt die eine, die nie laufen lernt, weil nach 30 Mal aufstehen hat immer noch nicht geklappt. Dann wird ja nie was mit mir. Die Einstellung haben wir einfach nicht. Aber ich glaube, gerade in der Schule ist es halt häufig so, dass eine Antwort die richtige Antwort ist. Und dann geht das so ein bisschen verloren. Oh, in dem Test habe ich eine 5 geschrieben, weil das war nicht so, wie der Lehrer das hören wollte, sondern das war halt meine Fantasieantwort, die ich da hingeschrieben habe. Und von daher finde ich das, was du da gerade gesagt hast, ganz, ganz wichtig, dass wir uns das als Erwachsene nochmal vor Augen führen.
Ja, du hast ja auch auf deinem LinkedIn-Profil stehen, dass du mit einer chronischen Erkrankung also öffentlich auch rausgehst und das mit in deine Arbeit einfließen lässt und du nennst dich selber neurodivergente Unternehmerin. Also auf die beiden Punkte könntest du vielleicht nochmal eingehen, was das für dich bedeutet in deiner Arbeit oder auch in deinem Leben.
Super gerne. Mhm. Neurodivergenz ist bei mir eine festgestellte Dyslexie, also eine Lese-Rechtschreibschwäche. Und ich glaube, das war auch so ein sehr einschneidender Moment rückblickend. Das habe ich als Kind nicht als großes Drama erfahren. Ich habe halt gemerkt, okay, dieses Lesen und Schreiben, das fällt mir irgendwie wesentlich schwieriger als allen anderen Kindern. Aber rückblickend merke ich, was für einen wahnsinnigen Stress ich mir da aufgebaut habe. Wie viele extra Stunden ich schon in der ersten und zweiten Klasse mit Hausaufgaben verbracht habe, während andere Kinder draußen waren und gespielt haben. Und für einen kurzen Moment, am Anfang war es ein Problem, weil ich konnte diese Sachen nicht so schnell lernen wie andere. Dann habe ich gemerkt, okay, wenn ich mehr Arbeit reinstecke, dann erreiche ich das Gleiche wie die anderen Kinder. Und dann kam irgendwann ein Punkt, wo ich eben immer noch ganz viel Arbeit reingesteckt habe und dann habe ich mehr erreicht als die anderen Kinder. Ich habe bessere Noten geschrieben. Ich war eine der Besten in der Klasse. Und das war einfach dann so ein Zusammenhang in meinem Gehirn. Okay, wenn du gut sein möchtest, dann musst du eben wahnsinnig viel Arbeit reinstecken. Was super war, um duales Studium zu kriegen, um Maschinenbau zu studieren und so weiter und so fort. Super Sache. Aber das war eben auch am Ende das, wo mein Körper gesagt hat, das können wir nicht mehr. Wir können nicht immer 150% geben, weil du hast nur 100 und du bist jetzt so weit im Minus, dass wir jetzt erstmal gar nichts mehr können. Mhm. Und ich merke auch in meiner Arbeit, wenn ich mit neurodivergenten Leuten arbeite, ich passe mich super gerne an Learning Styles an. Also wenn jemand einfach ein bisschen anders drauf ist, ein bisschen anders gestrickt ist, wahrscheinlich dadurch, dass es mir selber ähnlich geht, kann ich mich da ganz gut anpassen. Und ich glaube, es ist immer so eine Diskussion, ist das jetzt was Gutes, ADHS oder Autismus oder Dyslexie zu haben? Ist das eine Superpower oder ist es irgendwie eine Schwäche, die wir haben? Ich glaube, im Endeffekt gibt es einfach eine Gesellschaft, die eben hauptsächlich auf neurotypical, also auf normale Leute ausgelegt ist. Und wenn das Gehirn ein bisschen anders funktioniert, dann müssen wir uns ständig irgendwie Brücken bauen, um mit den gleichen Mitteln ähnliche Ergebnisse erzielen zu können. Und dass man das einfach mitnimmt und auch im Coaching einfach beachtet, okay, es gibt eben Leute, die, und auch das ist ja auf normaler Ebene schon vorhanden, manche können besser lernen durch Bilder, andere müssen es hören, andere müssen es anfassen und ausprobieren. Wir sind alle ein bisschen anders und das ist einfach was, was ich gerne mit ins Coaching nehme und sage, okay, wie arbeitest du, wie lernst du am besten, wie können wir das für dich am besten umsetzen? Und ja, wie gesagt, spielt eben auch eine große Rolle in der Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe. Mhm. Und der zweite Punkt mit der chronischen Erkrankung war für mich ein ganz großer Grund, warum ich LinkedIn als Plattform gewählt habe. Marketing ist ein Thema, mit dem man sich jeden Tag stundenlang beschäftigen kann. Man kann auf ganz, ganz vielen Plattformen posten, man kann Videos schneiden, man kann eine Website bauen, man kann bezahlte Werbung schalten. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man sein Business nach außen tragen kann. Und LinkedIn ist momentan eine Plattform, wo man mit sehr wenig Aufwand noch sehr viel erreichen kann. Ich glaube, viele haben auch noch nicht verstanden, dass es als Plattform funktioniert und dass es gerade für diesen Marketingweg und für die Kundengewinnung funktioniert. Und genau, deswegen war es einfach wichtig, als ich mein eigenes Business aufgebaut habe, kann das auch mit mal nur 3 Stunden Input am Tag funktionieren, kann es auch mal funktionieren, wenn ich eine Woche nur im Bett liege und von da aus arbeiten muss. Das war ein riesiger Faktor, wie ich das Ganze aufgebaut habe und eben auch ein großer Grund, warum ich mich für LinkedIn als Marketingplattform entschieden habe.
Mhm. Ja. Also ich bin ja auch auf LinkedIn am liebsten, weil, also ich glaube, Social Media ist in den letzten Jahren ja total wichtig geworden für Marketing und für Business und so weiter. Und gleichzeitig ist es aber auch so ein Dopamin-Kick, ja, den wir uns da immer alle holen. Und dann wundert man sich plötzlich, also ich habe viele im Umfeld, die dann sagen, ah, dann war ich wieder 2 Stunden auf Insta oder so. Da wird man dann so reingezogen und noch ein Video und noch ein Video, ja. Und ich glaube, die Kunst ist, das zu nutzen, das bewusst zu haben, was will ich denn da überhaupt? Was ist jetzt, ist das jetzt ein Zeitvertreib und setze mir vielleicht auch einen Wecker oder ein Limit, sodass ich da auch wieder rauskomme. Und ich habe ja auch auf LinkedIn schon seit mehreren Jahren, ich weiß gar nicht, ungefähr 11.000 Follower. Und ich glaube, das ist auch immer so die Frage, ja, aber was soll denn das, ja, mit diesen Followern? Na, ich kann ja nicht mit allen im Austausch sein. Und manche, die sind auch so, die wollen persönlichen Austausch, und das geht aber gar nicht. Ich kann ja nicht mit 11.000 Leuten im Austausch sein, ne? Also das heißt, man braucht einen anderen Weg, um sich zu zeigen, nahbar zu sein, Dinge zu teilen und so weiter und durchaus mal auf persönliche Messages zu reagieren. Aber das ist, glaube ich, auch so ein ja, Lernweg, den man da geht, oder? Wie ist deine Erfahrung da?
100 Pro. Da gibt es ganz, ganz viele Schrauben, an denen man drehen darf und drehen kann und was man ausprobieren kann. Etwas, was für mich und meine Kunden momentan sehr, sehr gut funktioniert, ist, dass wir einfach gucken, was für ein Angebot hast du. Häufig arbeite ich mit Frauen, die verschiedene Talente haben, die vielleicht auch verschiedene Angebote haben. Dann schauen wir immer mal rein, welches von denen macht denn am meisten Sinn, auf LinkedIn wirklich darzustellen. So dass wir am Ende irgendwo landen, wo sehr, sehr klar ist, okay, diese Sache biete ich an und die biete ich genau für diese Menschen an. Und wenn man das erstmal klar hat, ist es auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll, das dann auf dem Profil zu kommunizieren. Ich sage immer so ein bisschen 3-Sekunden-Regel. Wenn jemand auf deinem Profil landet, der vielleicht vorher auch noch nie was von dir gehört hat, kann er dann sehr, sehr schnell die Frage beantworten, ist das relevant für mich? Ja oder nein? Wenn es relevant für mich ist, was genau macht diese Person? Was ist am Ende das Outcome? Was bekomme ich, wenn ich mit dieser Person zusammenarbeite? Und dann auch, was ist der nächste Schritt? Ist es ein persönliches Gespräch, das ich buchen kann? Muss ich denen eine Nachricht schreiben? Kann ich da irgendwie eine PDF erstmal runterladen? Haben die ein Video, was ich mir angucken kann oder einen Post, den ich lesen kann? Wo geht die Reise hin, damit wir niemanden verlieren, der sagt, ah, ja, okay, war interessant, aber weiß ich jetzt gar nicht, was ich jetzt machen soll. Das muss irgendwie so in 3 Sekunden ganz gut funktionieren. Und dann sehe ich das Ganze als eine Pyramide. Auf der Spitze der Pyramide haben wir eben das Profil. Das sollte schon mal wahnsinnig viel Arbeit für dich leisten, weil es 24 Stunden am Tag erreichbar ist und Leute dort eben landen können und genau diesen Gedankengang einmal durchlaufen können. Und dann die anderen beiden Spitzen von der Pyramide sind für mich Content und dann die Direktnachrichten oder die DMs. Und Content, finde ich, funktioniert wahnsinnig gut, dass wir uns einfach als Autorität in diesem bestimmten Bereich in der Industrie zeigen. Wer bin ich? Was mache ich? Was kann ich? Wie habe ich mit anderen Kunden gearbeitet? Was für Ergebnisse haben wir erzielt? Dass ich einfach, wenn ich deinen Post lese, sofort verstehe, ah, okay, das macht die und die weiß auch wirklich, wovon sie redet. Vielleicht möchte ich in der Zukunft mit ihr zusammenarbeiten. Und dann den letzten Punkt, den du eben schon angeschnitten hast mit den Direktnachrichten. Wir haben es, jeder, der LinkedIn nutzt, kriegt wahrscheinlich einmal am Tag diese Nachricht. Hallo, mein Name ist und ich mache XYZ. Möchtest du jetzt ein Erstgespräch buchen? Ich persönlich nicht, weil ich finde das super unangenehm, dass du einfach mir schreibst, obwohl ich deinen Namen noch nie gehört habe. Und das Erste, worüber du redest, bist du und warum ich jetzt mit dir zusammenarbeiten soll. Deswegen gehe ich mit meinen Kunden da auf gar keinen Fall so vor. Für mich geht es erstmal darum, eine Verbindung aufzubauen, zu gucken, sich ein bisschen gegenseitig zu beschnüffeln, einfach nett zu sein, vielleicht auch mal ein Kompliment dazulassen, zu sagen, hey, wer bist du überhaupt? Hast du überhaupt ein Problem, was ich lösen kann? Und nur wenn ich das wirklich im Detail verstanden habe, sage ich, hey, hast du vielleicht Lust, dass wir uns einfach mal eine halbe Stunde zusammensetzen? Ich glaube, mit der Sache, wo du gerade Probleme hast, kann ich dir helfen. Denn ich denke, alles, was auf LinkedIn passiert, ist am Ende ein Aufbau von Vertrauen. Wie schaffe ich es, dass jemand meinen Namen sieht, meinen Post sieht, meine Nachricht liest und wir Stück für Stück so viel Vertrauen aufbauen, dass die am Ende sagen, natürlich möchte ich mit der Maite zusammenarbeiten oder natürlich möchte ich mit der Nina zusammenarbeiten, ohne dass man sich irgendwie gedrängt fühlt, dass es einen Discount-Code gibt, der in 24 Stunden abläuft oder nur noch 3 Slots, die diesen Monat zur Verfügung stehen. All das können wir gerne in der Vergangenheit lassen, meiner Meinung nach, und eher über diesen Weg des Vertrauensaufbaus gehen.
Das ist schön, ja. ich glaube, Vertrauen ist das, der Schlüssel an sich, ja, so im Leben. Und mir ist es auch schon ein paar Mal passiert, einmal auch auf LinkedIn, ziemlich am Anfang, da war jemand, der mit mir in Kontakt gegangen ist und da war ich noch nicht so drin in diesem ganzen LinkedIn-Spiel und dann wollte der Austausch und ich stehe ja total auf Austausch, ja, das heißt, ich habe nicht dieses Konkurrenzding am Laufen, weil ich immer denke, es ist genug für alle da, ja, und dann bin ich mit dem, der wollte dann telefonieren, dann haben wir telefoniert und zack, hatte der mich in so einem Verkaufsgespräch drin und ich war die ganze Zeit so am Grübeln und dachte so, aber wieso will der mir jetzt was verkaufen, wir wollten noch Austausch, ja, also so richtig doof war das und dann wurde ich richtig ärgerlich, weil ich dachte, nee, ich will jetzt hier nichts kaufen, ich wollte mich austauschen, ja, und das finde ich jetzt unfair. Also so eine, damit war das für mich auch gelaufen, ne? Ich bin dann rausgegangen aus dem Gespräch und dachte so, du wirst jetzt hier wieder rausgeschmissen aus meiner Kontaktliste und das ist natürlich schade, ja, weil vielleicht hätte das Potenzial gehabt, wer weiß, ja. Also da, dieses, also da finde ich auch Klarheit total wichtig. So, wer bin ich? Ja, was kann ich dir geben? Und was möchte ich auch bekommen? Und dann kann man ja schauen, wie gehen wir damit um. Ne?
Super, super wichtig. Und auch was, ich glaube, das sind so die zwei, ich möchte es nicht Fehler nennen, denn vielleicht gibt es Leute, für die das super gut funktioniert. Aber die zwei Sachen, die für Leute, die zu mir zum Coaching kommen, häufig nicht funktioniert haben. Entweder sind das die, die ganz viele neue Freunde auf der Plattform finden und sich dann genau in dieser Situation befinden. Du hast irgendwie über den Hund gesprochen, du hast denen erzählt, dass du Kinder hast, was deine Hobbys sind und so weiter. Und plötzlich bist du im Gespräch und der will dir was verkaufen. Das passt überhaupt nicht zusammen. Wir müssen irgendwie eine klare Linie haben, die sich komplett durch die Interaktion durchzieht. Ansonsten fühlt sich einer am Ende betrogen und das fühlt sich für beide nicht gut an. Mhm. Und die andere Geschichte ist eben, dass Leute zu schnell sagen, oh, okay, hier sind all die wunderbaren Dinge, die ich mache und deswegen musst du mit mir zusammenarbeiten und viel zu schnell in diesen Verkaufsmodus gehen. Und da ist wirklich so ein Mittelweg das Ideale. Man möchte eine Verbindung aufbauen, aber man möchte auch nicht vorgaukeln, dass man der neue beste Freund sein möchte.
Ja, voll. Also das ist, glaube ich, echt total wichtig, ja. Ja, für mich ist ja auch Freiheit ein ganz wichtiges Thema. Also ich glaube, deswegen bin ich auch selbstständig geworden. Ich war ja früher angestellt. Und diese Freiheit, selbstbestimmt und selbstwirksam zu sein im eigenen Leben und diese von außen kommenden Einflüsse, auch gesellschaftlich oder vom Umfeld, was man so tagtäglich hat, zu erkennen, wenn da jemand sagt, ja, aber du musst doch dies und du musst doch das, ja. Also ich muss erstmal gar nichts hier, ja. Also das zu erkennen und dann zu schauen, was will ich, ja, und wie, also fülle ich diese Freiheit auch aus? Mit Sicherheit, was du auch vorhin sagtest, das ist wichtig, diese existenzielle Sicherheit, aber auch, wie kann ich immer wieder lernen und was mache ich mit dieser Freiheit, ja? Wie gehst du mit der Freiheit um?
Ist nach Integrität der wichtigste Wert für mich. Ah ja. Von daher bin ich da ganz, ganz bei dir. Finde ich super, super wichtig. War auch ein riesiger Grund, warum ich in die Selbstständigkeit gegangen bin für mich. Und auch etwas, was ich finde, was wir wirklich durch alle Bereiche mitnehmen dürfen. Also man darf sich wirklich die Frage stellen, was möchte ich im Leben? Was ist für mich Freiheit? Wo möchte ich Freiheit haben? Bedeutet das für mich, dass ich die Freiheit habe, ein wahnsinnig großes und erfolgreiches Unternehmen zu bauen und ich arbeite für die nächsten 10 Jahre 12 Stunden am Tag daran? Oder ist die Freiheit für mich, dass ich vielleicht 4 Stunden am Tag arbeite und dafür meine Kinder abends sehen kann und sie morgens in die Kita bringe oder wie auch immer das aussehen mag? Oder gibt es die Freiheit, dass ich von verschiedenen Orten arbeiten kann? Das war zum Beispiel was mir wichtig ist. Habe ich die Freiheit, irgendwie auf die Leute einzugehen, die um mich herum sind? Wenn jemand mal tagsüber zum Arzt gefahren werden kann, muss, kann ich das für den machen oder nicht? So viele unterschiedliche Perspektiven, die einfach bei Freiheit mit reinspielen. Und ich finde, da sollten wir alle uns mal einen Moment Zeit nehmen und wirklich vielleicht auch aufschreiben, was bedeutet Freiheit für mich? Wo, in welchem Bereich von meinem Leben möchte ich Freiheit haben? Und dann gibt es natürlich die strukturelle Freiheit, über die ich jetzt mehr gesprochen habe. Wie möchte ich meinen Alltag gestalten? Wie möchte ich, dass mein Leben aussieht? Und dann aber auch eine gedankliche Freiheit. Was sind die Vorgaben, die wir einfach als selbstverständlich sehen? Wie zum Beispiel, ich muss immer für alle anderen da sein. Auch das ist etwas, was mir Freiheit nimmt, wenn ich dem quasi unterworfen bin und ständig danach handeln muss. Also ja, bin ich komplett bei dir.
Ja, und ich meine, bei unserer Zielgruppe, die Unternehmerinnen oder selbstständigen Frauen, da kommt manchmal so dieser Satz, ja, wann soll ich das jetzt auch noch machen? Weißt du, so, jetzt soll ich mich ja auch noch mit Freiheit beschäftigen, ja klar. Ne? Also die sind ständig in diesem Funktionsmodus und wissen gar nicht, wo, an welchem Rädchen können sie drehen, dass sie überhaupt mal einen Funken Zeit haben, darüber nachzudenken, was will ich denn? Oder wie kann ich hier irgendwas ändern? Das heißt, sie funktionieren einfach weiter, bis sie dann komplett rausbrechen. Ne? Und da anzusetzen, so ein bisschen präventiv, also schon im laufenden Modus, aber da so ein Break irgendwo mal reinzusetzen und zu schauen, okay, es gibt auch noch andere Themen als zu funktionieren. Und vielleicht geht es dir sogar viel, viel besser, wenn du dir mal hier und da einen Moment nimmst, um da reinzugucken und zu reflektieren und mit uns zum Beispiel zu arbeiten, ne? Um da wieder Lebensqualität reinzubringen und Zeit für sich auch, ne?
Ganz, ganz wichtig. Und auch da müssen wir wieder. Ich habe am Anfang ein bisschen über Stress gesprochen und wie das vielleicht auch in meinem Leben sich gezeigt hat. Viele von uns, ganz, 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 ganz viele Menschen auf diesem Planeten momentan sind in einem Dauerstresszustand. Wir leben in einem Zustand, als wenn, und ich weiß, diesen Vergleich hat man schon so oft hinzugezogen, aber als wenn so ein Löwe oder ein Tiger oder was auch immer hinter uns herläuft. Und es macht einfach gar keinen Sinn, dass wenn dieser Löwe hinter mir herjagt, dass ich mir dann überlege, oh, Freiheit, was möchte ich denn eigentlich? Nee, in dem Moment muss ich einfach nur überleben und ganz, ganz schnell laufen, ganz, ganz hoch klettern oder was auch immer, mir irgendwie einen Speer suchen oder irgendwie versuchen, diesen Löwen erstmal loszuwerden. Und bis ich zu diesem Zustand gekommen bin, und da ist das Nervensystem für mich persönlich ganz, ganz wichtig, dass man einfach reinschaut, kann ich mich runterregulieren? Und wenn das vielleicht wirklich nur mal ein Durchatmen am Abend ist, bevor ich ins Bett gehe, oder vielleicht 5 Minuten, wo ich mich morgens hinsetze und sage, okay, was brauche ich denn heute für mich? Und stelle ich vielleicht schon mal die Flasche Wasser mit auf den Tisch, damit ich zumindest genug Wasser zu mir nehme heute? Oder diese sehr schöne Übung, die du gesagt hast, abends sich nochmal hinsetzen und zu reflektieren, was ist gut gelaufen, was hätte besser laufen können, wofür bin ich dankbar? Dass wir dem Nervensystem erstmal beibringen, du bist in Sicherheit. Denn für die meisten ist das gar keine Selbstverständlichkeit. Und erst wenn wir das geschafft haben und es gibt einen Moment der Sicherheit, und da können wir auch gerne als Frauen unseren eigenen Körper für benutzen. Man darf die Hände auf die Brust legen und einfach mal fragen, hey, was brauchst du gerade? Was müsstest du gerade hören? Müsstest du gerade mal in den Arm genommen werden? Und wenn es nur unsere eigenen Arme sind, in die wir uns nehmen, auch das ist okay. Aber wirklich sich wieder mit sich selbst zu verbinden, zu sagen, okay, hey, einfach mal durchatmen. Die Welt bricht nicht zusammen, wenn ich die nächsten 5 Minuten hier sitze und, keine Ahnung, während ich auf dem Klo bin, darüber nachdenke, was mir Sicherheit gibt. Nimm dir diese Zeit, nimm dir diesen kurzen Moment. Und wenn wir da eine Regulierung gefunden haben, wenn wir uns in uns selbst sicherer fühlen, dann können wir auch über Freiheit nachdenken.
Ja, das ist schön, ja. Und ich glaube, auch noch ein guter Punkt ist, was du sagtest, mit Durchatmen wirklich auch so bewusst zu atmen. Also es gibt verschiedene Atemübungen, welche ich immer wieder mache, ist dieses ganz tiefe in den Bauch einatmen, dann halten, kennst du wahrscheinlich auch, ne? Und dann super, super langsam ausatmen. Am besten noch die Augen dabei zumachen, weil dann kommen darüber auch keine Reize. Also das heißt, du gibst deinem Gehirn das Signal, es ist alles okay, ne? Der Tiger ist weg. Also das heißt, du kommst runter, dein Blutdruck, der Cortisolspiegel, alles wird runtergefahren und dann kommst du vielleicht durch diese Übung mit diesen Atemtechniken auch dahin, dir mal die Frage zu stellen, was will ich denn überhaupt, ne?
Definitiv, ganz, ganz wichtig. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir als Frauen einen Zyklus haben. Nicht unser gesamtes Leben, aber schon einen großen Teil unseres Lebens. Und das bedeutet einfach auch, dass es Momente gibt, wo wir wahnsinnig viel Stress aushalten können und auch gerne dürfen und wo wir uns in Situationen begeben dürfen, wo es eben wahnsinnig stressig ist und dann auch Situationen oder auch mal eine ganze Woche oder zwei, wo der Stress ein bisschen weniger sein darf. Und was auch häufig übersehen wird, wir messen unseren Blutdruck, wir messen vielleicht die Atemfrequenz. Es gibt so ein paar Sachen, die vom Arzt gemessen werden, wo wir sagen, okay, der Mensch ist gesund oder der Mensch ist krank. Wir kriegen quasi das Ergebnis einmal im Monat. War die Periode pünktlich? Wie war sie? War sie schmerzhaft? Und sie muss auch nicht schmerzhaft sein. Auch das ist sowas, was wir überall hören. Ja, das ist ganz normal, dass du dann Kopfschmerzen hast und Magenkrämpfe. Nein, das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Du solltest morgens aufstehen, auf die Toilette gehen und feststellen, ach, da ist sie. Okay, da müssen keine Schmerzen mit dabei sein. Und wir haben wirklich dieses dieses Geschenk, dass einmal im Monat unser Körper uns sagt, hey, bist du gerade gesund oder bist du gerade viel zu gestresst? Und das dürfen wir auch gerne einfach wahrnehmen als Signal und auch als Anhaltspunkt, um zu schauen, ob die Sachen sich in die richtige Richtung bewegen.
Ja, ich glaube, das ist in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten ja völlig an die Seite gestellt worden und immer noch, ja, auch was du anfangs erwähnt hast, die Studien, die medizinischen Studien werden ja vorwiegend mit Männern gemacht oder mit Frauen über 70 oder so. Ja, also das heißt, die haben mit uns irgendwie gar nichts zu tun. Und dann wundert man sich, dass man bestimmte Symptome nicht adäquat behandeln kann oder erkennen kann. Oder die werden, oftmals werden Frauen auch einfach wieder nach Hause geschickt. So nach dem Motto, ja, da muss ich jetzt durch, bist wahrscheinlich in Wechseljahren oder so. Und auch Wechseljahre ist ja ein ganz, ganz heißes Thema, ja, was jetzt immer mehr auch in die Gesellschaft kommt, zum Glück, dass es da Wege gibt, damit besser umzugehen und auch, dass es nicht ein Punkt ist, ah, jetzt bin ich hier fertig, ne, mit den Wechseljahren oder sowas, sondern dass das auch ein Prozess ist und dass wir im Grunde das ganze Leben über in diesem Zyklus oder in dieser Veränderung leben als Frau und da auch die Arbeit und den Stress und dieses Funktionieren anpassen sollten, ne, und schauen, wann habe ich denn Kraft und wann habe ich keine und warum ist das so, ja, und warum ist das auch ganz normal, ne? Also da, das finde ich, also könnte man nochmal eine extra Folge machen, das ist aber, glaube ich, ein ganz wichtiger Bewusstseinspunkt, ja, den viele noch nicht bewusst haben. Ja.
100 Pro. Und ich glaube auch gerade, was du sagst, Richtung Bewusstheitspunkt. Ich finde nicht, dass wir jetzt auf die Straße gehen müssen und sagen, dass das alles ganz schlimm ist und so weiter. Ich finde aber, das Bewusstsein, das muss sich irgendwie verändern. Frauen sterben häufiger in Autounglücken, weil die Dummies, mit denen getestet sind, eben ein durchschnittlicher Mann ist. Wir sind meistens etwas kleiner, wir sind meistens auch etwas leichter. Damit uns nicht getestet wird, ist auch das Auto nicht darauf ausgelegt, dass es uns schützt. Auch so Sachen wie Binden, für wenn wir unsere Tage haben, werden häufig einfach mit irgendwelchen Flüssigkeiten getestet, die mit der Substanz von dem Blut, was da rauskommt, wenig zu tun hat. Und wenn die dann nicht so saugfähig ist, wie das in der Werbung beschrieben wird, dann liegt das einfach daran, dass das wahrscheinlich auch ursprünglich mal irgendein Mann entwickelt hat, der gesagt hat, Flüssigkeit ist Flüssigkeit, das wird schon halten. Dem ist aber leider nicht so. Und das Gleiche gilt auch für Medikamente. Und dass wir auch da vielleicht nochmal hinterfragen, wenn der Arzt uns diese Beta-Blocker aufschreibt oder auch die ADHS-Medizin oder so und einfach fragen, hey, wurden in dieser Studie Frauen berücksichtigt und gibt es vielleicht Phasen in meinem Zyklus, wo die anders funktionieren? Denn zum Beispiel bei ADHS-Medikamenten, das ist jetzt was, wo ich mich gerade mit beschäftigt habe, wurden eben sehr, sehr wenig Studien auch an Frauen durchgeführt und inzwischen weiß man, dass in der letzten Phase des Zyklus ADHS-Medikamente sehr, sehr viel schlechter wirken als in den anderen 3 Wochen. Und wenn ich das aber nicht weiß und dann plötzlich diese ganzen Gedanken und dieses ganze, die ADHS-Problematik wieder da ist, die ich vielleicht abstellen wollte mit den Medikamenten, dann ist das einfach was, was man als Frau wissen sollte. Und das liegt dann auch nicht daran, dass du irgendwas falsch gemacht hast, sondern das liegt einfach daran, dass der Wirkstoff nicht daraus ausgelegt war, sondern eben einfach nur auf Männer, die keinen Zyklus haben.
Ja, ja, genau. Was mir auch noch auffällt, ist bei meinen Klientinnen, die sind dann in so einem Alter, da rutschen die so immer mehr in die Wechseljahre rein, ja, was ja ganz normal ist. Und dann sind die Kinder vielleicht so in der Pubertät. Das heißt, da kommt so ein Hormoncocktail innerhalb der Familie zusammen, der natürlich auch einiges bewirkt. Und dann wollen sie aber einfach weiter funktionieren wie bisher und sich für alles verantwortlich fühlen und so weiter. Und da braucht es eben auch nochmal so eine, ja, bewusste Schleife, okay, hier verändert sich was bei meinen Kindern, in der Partnerschaft, im Business, in meinem Körper, also was braucht es denn jetzt? Also deswegen diese Frage, was brauche ich oder wie will ich leben, ist auch phasenbedingt immer wieder wichtig, sich die zu stellen und auch durchaus gemeinsam mit anderen Menschen oder anderen Frauen zu gucken, okay, wie geht's dir denn? Ja, oder bin ich hier alleine auf diesem Planeten mit diesem Problem? Wahrscheinlich nicht. Ne? Und deswegen ist es ja auch so gut, wenn die Frauen zu uns kommen und wir da gemeinsam drauf schauen und nochmal ein bisschen spiegeln können oder auch Erfahrungen teilen. Und dafür ist LinkedIn auch wieder super, Erfahrungen zu teilen. Also da können wir, glaube ich, ziemlich viel bewirken. Ne?
Super, super wichtig. Und vielleicht nochmal ganz kurz einhaken, auch mit den Wechseljahren. weil du gerade das perfekte Beispiel auch gebracht hast. Bei Teenagern verstehen wir, dass sich das Gehirn gerade neu vernetzt, dass da neue Hormone mit im Spiel sind und dass deswegen das Verhalten vielleicht etwas anders ist, als es noch vor wenigen Wochen war. Und ich glaube, wir haben auch als Gesellschaft ein Mitgefühl dafür. Wir verstehen, dass jemand, der 16 ist und gerade irgendwie mega wütend oder so, dass der sich vielleicht ein bisschen komisch verhält. Da ist irgendwie ein allgemeines Verständnis für da. Und eben auch für die Kinder, die diese Phase durchmachen, ist von den Eltern Verständnis da. Das hat auch irgendwann ein Ende und dann eskaliert es vielleicht auch mal. Das ist völlig in Ordnung. Aber das Gleiche passiert für Frauen in den Wechseljahren nochmal. Auch hier verknüpft sich das Gehirn neu und auch hier ändert sich die Hormonstruktur. Und auch da muss ein Verständnis aufgebaut werden. Du bist dann eine andere Frau als die, die du vorher warst. Und ich finde, da sollte das gleiche Mitgefühl und die gleiche Unterstützung und auch das gleiche, so eine Selbstverständlichkeit einfach mitfließen und zu sagen, okay, da passiert jetzt gerade was. Vielleicht hast du gerade was vergessen, was ich dir 3 Minuten vorher gesagt habe, weil die Verknüpfung in deinem Gehirn halt gerade dann abgeschaltet wurde. Okay, dann ist das so, dann wiederhole ich halt einfach nochmal, was ich gerade gesagt habe. Und das ist völlig in Ordnung. Und da würde ich mir wünschen, dass wir da gesellschaftlich auch einfach ein bisschen mehr hinkommen.
Und ich würde sogar noch weiter fassen, nicht nur in der Pubertät und nicht nur so um die 50 herum Verständnis aufzubringen, sondern im gesamten Leben, auf die Menschen zu schauen, wo stehst du denn gerade und wo stehe ich gerade und was brauchen wir hier? Also das heißt, so ein gemeinschaftliches Verständnis zu schaffen für die Dinge, die so passieren, ja, oder die Prozesse, die da innerlich auch abgehen. Und ich lese gerade auch ein Buch darüber, genau darüber, dass sich das Gehirn der Frau verändert in den Wechseljahren und auch nachweislich, also das kann man wirklich innerhalb, also in Form von Röntgenbildern auch darstellen. Und das ist total spannend, weil dazu gibt es auch fast keine Forschung. Ja. Also ich kann dieses Buch auch gerne mal verlinken. Das ist total spannend, was da alles noch nicht klar ist. Ja. Und deswegen, glaube ich, können wir schon mal mit Verständnis überhaupt beginnen und dann schauen, wie gehen wir damit weiter um im Miteinander.
Definitiv.
Mich würde interessieren, so aus deiner Arbeit, aus deinem Leben heraus, wenn ich jetzt so zum Ende unseres Gesprächs nochmal so darauf schauen möchte, was für Erfahrungen oder Tipps würdest du gerne noch teilen, die wir vielleicht jetzt noch nicht angesprochen haben?
Ich glaube, wir haben tatsächlich viele der Themen schon angesprochen, aber vielleicht können wir sie einfach nochmal kurz zusammenfassen. Mhm. Ich glaube, diese Frage, was brauche ich heute, ist ein ganz, ganz wichtiger Einstieg, vielleicht auf einer täglichen Basis, vielleicht auf einer wöchentlichen Basis, aber irgendwo ein Zeitfenster auch gerne in den Kalender zu schreiben, wo diese Frage gestellt werden darf. Dann, was du angesprochen hast mit Atemtechniken, finde ich super, super wichtig. Gibt es auch ganz viele bei YouTube oder kostenlose Apps. Da muss man also nicht viel Geld in die Hand nehmen und kann sich aber selbst ganz, ganz viel helfen, um aus diesem Zustand von der Tiger ist hinter mir her und ich bin am Rennen und ich bin am Rennen und ich bin am Rennen, einfach vielleicht 2-mal am Tag 5 Minuten tief durchatmen, vielleicht eine angeleitete Atemübung machen, um erstmal das Nervensystem runter zu regulieren. Und dann eben wirklich diese Frage der Sicherheit beantworten. Was brauche ich, um mich sicher zu fühlen in meiner Umgebung, in meinem Körper, mit meinem Kontostand, mit meinem Business? Was sind die unterschiedlichen Sachen, die ich für mich klar haben muss, damit ich mich sicher fühlen darf? Und darauf aufbauen dann eben auch gerne die LinkedIn-Struktur, die wir schon angeschnitten haben, dass wir eben dort an einen Ort kommen, wo wir sagen, okay, mein Slogan ist so ein bisschen, wie können wir das aufbauen, dass das in 28 Minuten am Tag funktioniert, denn die meisten von uns sind nicht hauptberuflich irgendwie LinkedIn-Influencer und das möchte ich auch nicht, dass wir das werden, sondern wirklich einfach mal reingucken, okay, wenn ich einen Marketingkanal benutze, wie viel Zeit muss ich da am Tag, in der Woche, im Monat reinstecken, damit ich am Ende eben die Kundenanzahl habe, die ich raushaben möchte, damit ich mich auch mit meinem Kontostand sehr, sehr wohlfühle und damit sehr glücklich bin. Und dann gerne eben auch diese Abendreflexion, die du nochmal reingegeben hast. Und gerade dieses, wofür bin ich dankbar, finde ich da ganz, ganz wichtig.
Schön, vielen Dank. Als Ergänzung fällt mir jetzt gerade noch ein, das ist auch so ein Glaubenssatz, der mir immer wieder begegnet, ich muss alles alleine schaffen. Ja, und du musst nicht alles alleine schaffen. Das musste ich auch irgendwann mal erkennen. Ja. Und man kann auch gar nicht alles alleine schaffen. Und auch in dem Zusammenhang sich Begleitung zu suchen, das ist so viel wert. Also entweder so eine Begleitung, die wir anbieten, oder auch, wenn es jetzt wirklich schwerwiegendere Probleme sind, gesundheitlich oder so, da auch medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen oder psychotherapeutische Hilfe, weil manchmal braucht man das einfach und das ist auch völlig okay. Ja, das ist überhaupt kein, ja, weiß ich nicht, kein Stigma, was einen dann weniger wert sein lässt oder so, sondern man kümmert sich um sich und das ist was wert, ja. Und da eben auch nochmal zu schauen, vielleicht auch andere Menschen zu fragen, was wäre jetzt die richtige Begleitung für diesen Fall, oder auch bei uns kann man natürlich auch nachfragen, wir können das ja auch immer durchaus ein bisschen einschätzen, okay, sind wir jetzt die Richtigen oder gehe vielleicht doch zum Psychotherapeuten, ne? Dann ist das nochmal so ein Tipp oder so eine Erfahrung, die ich noch ergänzen würde.
Super, super wichtig. Und ich habe tatsächlich ein Post-it an meinem Spiegel, wo genau das draufsteht.
Was steht da drauf?
Dass man nicht immer alles alleine schaffen muss. Und echt? Dass es eine Intelligenz gibt, die uns schon dorthin begleitet, wo wir hin müssen. Und dass es eben nicht alles auf meinen Schultern lastet.
Das ist cool, ja. Ja, das finde ich super wichtig. Ich glaube, das ist so ein Schlüssel, ne? Wenn ich weiß, ich muss nicht alles alleine schaffen, dann wird es schon mal ein Stück leichter, ja. Egal wo ich hingucke. Ja, so, super, Nina. Vielen, vielen lieben Dank für das total interessante Gespräch. Ich glaube, wir konnten auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ziemlich viel mitgeben, hoffe ich jedenfalls. Und die können uns natürlich auch immer schreiben. Ich verlinke alles gerne in den Shownotes. Und ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich danke dir.
Und ich wünsche dir alles Gute.
Danke gleichfalls.
Wow, was für ein inspirierendes Gespräch mit Nina. Ich hoffe, ihr konntet genauso viel mitnehmen wie ich. Wir haben über viele verschiedene spannende Themen gesprochen, von persönlicher Weiterentwicklung über kreative Prozesse bis hin zu kleinen Routinen, die man im Alltag einsetzen kann und die wirklich einen Unterschied machen. Ich versuche nochmal die 5 wichtigsten Tipps zusammenzufassen, die mir besonders im Gedächtnis geblieben sind. Also zum einen, Selbstfürsorge ist keine Belohnung, sondern eher die Basis. Und Nina hat wunderbar betont, dass Pausen, Schlaf und gute Ernährung kein Luxus sind, sondern die Grundlage für alles, was wir tun. Außerdem, Klarheit entsteht durchs Tun und nicht nur durchs Nachdenken und Grübeln. Also wenn wir zu lange überlegen und möglicherweise auch noch Perfektionismus da mit reinspielt, dann ja, verlieren wir irgendwann die Energie. Also das heißt, einfach mal anfangen, ausprobieren und dann anpassen, so ein bisschen wie im agilen Arbeiten. Und was fällt mir noch ein? Authentizität ist wichtig, also sowohl im Beruf als auch in Social Media oder im Privatleben, also da offen und echt sein und bleiben, dann entsteht auch eine gute Verbindung mit anderen Menschen. Und Grenzen setzen heißt auch, sich selber ernst zu nehmen. Nina hat darüber auch offen gesprochen, wie sie selber gelernt hat, Nein zu sagen oder Grenzen zu setzen und dass das nichts mit Egoismus zu tun hat, sondern eher mit Selbstwert und Selbstachtung. Und ja, und auch, dass Kreativität Leichtigkeit braucht. Also Druck und der schon angesprochene Perfektionismus sind, würde ich mal sagen, die größten Kreativitätskiller. Nina empfiehlt daher kleine spielerische Momente, um wieder ins Tun zu kommen, in den Flow zu kommen. Und ich fand das Gespräch unglaublich inspirierend. Vielen Dank, liebe Nina, dass du heute bei mir zu Gast warst. Und auch an dich, vielen Dank, dass du zugehört hast. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie gern und lass eine Bewertung da. Das hilft mir, noch mehr Menschen zu erreichen, und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann und bleibt neugierig.